Aus einer nationalen Perspektive stehen wir vor dramatischen Umbrüchen. Also der Immobilienmarkt, den muss man genau im Auge behalten. Sowas wäre natürlich schon dramatisch. Aber lass es 4% werden, das ist halt ein echter Stresstest. Ja, da ist natürlich die Frage, noch ein Prozentpunkt mehr, ist es möglich? Oder eineinhalb oder ein halbes? Wann kippt's? Die konkreteste Handlungsempfehlung, die man jetzt abgeben kann, ist folgende.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich endlich back mit back. Portfolio-Experte und Mathematiker. Servus Andreas.
Grüß Gott.
Wie angekündigt, ja, da bist du. Die Leute wollten dich unbedingt sehen und heute, ja, müssen wir Klartext sprechen, denn es hat sich einiges, ja, ein bisschen, ja, überraschend entwickelt oder vielleicht nicht so wie erhofft. Und das müssen wir heute alles mal ein bisschen neu bewerten. Und ich glaube, wir sind alle sehr gespannt auf deine Einschätzung. Jetzt müssen wir ein bisschen unangenehm starten. Dieser berühmte Satz, die FED wird sich feiern lassen können, hast du im Anfang Oktober gesagt, in diesem fast schon legendären Video. Die Wende ist da. Dann hattest du eigentlich relativ viele Hoffnungen, dass ja die FED runtergeht vom Gas. Im Dezember hattest du mit 25 Basispunkten gerechnet. Da hatten wir dann auch gesprochen, das war schon eine kleine Enttäuschung, waren dann 50 Basispunkte. Und jetzt hatten wir eigentlich Anfang des Jahres gute Hoffnung, aber jetzt geht das Tempo vielleicht wieder nach oben. Jetzt drohen am 22. März 50 Basispunkte. Hast du dich geirrt?
Ja, da habe ich mich insofern geirrt, als die Daten, die um Oktober vorhanden waren, klar gezeigt haben, dass zumindest in den USA die Inflation im Griff ist und jetzt dann mit zunehmender Dynamik fallen wird. In Europa war es unklar, eben wegen den Zweitrundeneffekten über die steigenden Löhne in Europa, die in den USA nicht kommen konnten, weil in den USA waren die steigenden Löhne schon Ursache der Inflation. Die hatten ja keine erhöhten Kosten für Energieimporte und solche Sachen. Und das sah eigentlich alles im Oktober schon sehr, sehr gut aus. Dann habe ich mich auch gefreut, dass sozusagen der Marktkonsens darauf eingeschwenkt ist. Und die letzten Wochen haben aber einfach neue, sehr unangenehme Daten zutage gefördert, auch in den USA, dass wir doch noch mit härteren Zinserhöhungen rechnen müssen.
Was ist jetzt deine Annahme? Also vielleicht fangen wir mal kurz an. Die 50 Basispunkte sind jetzt noch nicht sicher, aber die Rede von Jerome Powell, hat die dich überrascht? Und wenn ja, kommen wir vielleicht gleich zur Marktreaktion, denn es war ja schon ein gefühlten Schock, eine Überraschung, eine negative. Passiert ist aber jetzt nicht richtig viel. Also man hatte ja schon das Gefühl, als wäre das fast schon irgendwie ein bisschen eingepreist gewesen.
Naja, dass die Zinsen noch weiter steigen in den USA, das ist schon definitiv in den Märkten drin. Dass sie dann auch wieder fallen werden, ist auch in den Märkten drin. Das sieht man an der inversen Zinskurve. Aber die amerikanische Fed ist einfach in einer sehr interessanten Situation im Moment. Und zwar hat sie sehr viel Freiheit. Vielleicht schauen wir uns mal ein paar Daten an, wie die Wirtschaft in den USA aussieht und woran sich die Fed orientiert in ihren Entscheidungen.
Gerne.
Ich habe als erstes hier von der amerikanischen Zentralbank die Arbeitslosigkeitsrate. Das ist eines der erklärten Ziele der FED. Die hat ja jetzt nicht nur Geldstabilität als Ziel, wie die Europäische Zentralbank, Klammer auf, die ja zusätzlich auch noch den Spread der italienischen Staatsanleihen niedrig halten will, Klammer zu, aber offiziell sozusagen nur Geldwertstabilität als Ziel hat. Die Amerikaner sollen auch die stabile Wirtschaft fördern und da ist das Wesentliche die Arbeitslosigkeit. Das ist deswegen in den USA so wesentlich, weil die nicht die Sozialversicherungskonzepte wie in Europa haben. Da bedeutet Arbeitslosigkeit tatsächlich, ich falle aus meiner Krankenversicherung raus, ich kann meine Hypothek nicht mehr bedienen fürs Haus und so weiter. Da hat es ganz andere soziale Konsequenzen. Deswegen ist die Arbeitslosigkeitsrate dort so essentiell. Und wenn man sich da die Daten anschaut, wir haben dramatische Zinserhöhungen hinter uns, aber wir haben nach wie vor Vollbeschäftigung. Also der Anleihenmarkt gibt ein ganz klares Signal an die FED, ihr könnt weitermachen, es gibt überhaupt keine Probleme. Wenn ich mir jetzt den eigentlichen Feind anschaue, der bekämpft werden soll mit den Zinserhöhungen, dann sind wir bei den Inflationsraten. Da habe ich hier gegenübergestellt die Konsumentenpreisinflation und die Produzentenpreisinflation. Und da sieht man die eigentlichen Inflationsraten, jeweils die blauen Linien, ja, die sind gefallen, aber man sieht jetzt auch, also die Dynamik des Fallens hat sich nicht beschleunigt, sondern es hat sich jetzt eben abgeschwächt auf einem viel zu hohen Niveau, so dass man hier sagt, also die FED ist definitiv noch nicht am Ziel und es ist vielleicht auch tatsächlich vernünftig zu sagen, das, was wir jetzt gemacht haben, hat zwar Zeitverzug in der Wirkung, aber es könnte noch zu wenig gewesen sein. Also insofern, das spricht jetzt dafür, beide spricht dafür, sie können die Zinsen weiter erhöhen. Also die Arbeitslosigkeit ist so niedrig, dass sie ökonomisch gesehen es können. Und die Inflationsrate hat zwar angefangen zu sinken, auch relativ schnell, wenn man das so betrachtet, hat auch Rückenwind bekommen durch die Energiepreise. Aber das hat sich jetzt abgeflacht, so dass sie da auch dann vielleicht konkrete Daten hat, die es verhelfen zu argumentieren, warum sie jetzt noch weiter erhöhen müssen. Aber was jetzt eben noch ganz entscheidend ist in den USA, das sind die Häuserpreise. Also der Hauspreisindex, deswegen schauen wir jetzt nochmal die Hypothekenzinsen an.
Das ist ja ein Punkt, wo sich viele Sorgen machen. Also gerade die Finanzierbarkeit und Co., gerade in den USA, also das ist ja jetzt schon eine ganz andere Welt, vor allem wenn es noch weiter hochgeht.
Genau, und das ist auch etwas, wo man sich darauf verlassen kann. Die Fed wird nicht künstlich den Häusermarkt zum Einsturz bringen. Ja, also die sind nicht verrückt, ja. Sondern das ist immer dieses Wechselspiel. Hohe Zinsen geben uns mehr Freiheit, geben uns auch wieder mehr Macht zu reagieren, wenn es notwendig ist. Aber es darf nicht der gesamte Markt aus dem Ruder laufen. Und mit Markt heißt Arbeitslosigkeit, Markt heißt Häuserpreis, Markt heißt dann auch Stärke des US-Dollars. Also es darf, dürfen jetzt auch keine Schwellenländer wie Indien in echte Probleme, in echte Verwerfungen raten, dadurch, dass der Dollar zu stark steigt, dadurch, dass wir die Zinsen zu schnell erhöht haben. Und da ist eigentlich sozusagen der einzige Indikator, wo ich auch gesagt hätte, die Zentralbanken müssen jetzt ein bisschen vom Gas gehen. Also sie haben nicht nur Argumente für einen harten Kurs, sondern es gibt auch Argumente, warum sie jetzt dringend das Tempo rausnehmen sollten. Und da sieht man links die Hypothekenkosten in den USA. Und das ist halt dramatisch. Die sind, also wie hoch die sind und wie schnell die gestiegen sind. Und ja, da ist natürlich die Frage, noch ein Prozentpunkt mehr, ist es möglich oder eineinhalb oder ein halbes, wann kippt's? Bis jetzt ist es so, dass die amerikanischen Häuserpreise schon reagiert haben, sie haben nachgegeben, aber bei weitem nicht so, wie sie eigentlich hätten nachgeben müssen.
Aber hat ja auch eine Verzögerung, das ist ja beim Häusermarkt das Schwierige, oder? Dass man das eben nicht sofort sieht, sondern vielleicht erst nach einem halben Jahr, Jahr. Dramatisch hast du gerade gesagt, was fürchtest du?
Naja, also die Bundesbank spricht jetzt, da komme ich jetzt auf Deutschland, aber die Bundesbank spricht ja in Deutschland, dass der Immobilienmarkt um 40% abwerten müsste, um wieder auf ein normales Niveau zu kommen. Sowas wäre natürlich schon dramatisch. 20% zum Beispiel wäre aus meiner Sicht vollkommen harmlos, weil dann haben wir halt die Preise von 2020 wieder. Und aber dann nutzen wir das vielleicht als Gelegenheit, um vom amerikanischen Markt auf den europäischen gleich zu kommen. Mhm. Ich habe nämlich hier auch die Hypothekenzinsen in grün, in Deutschland für 10-Jährige mitgebracht. Und da sieht man auch diesen extremen Anstieg. Und da sind wir jetzt über 4%. Jetzt hat die EZB also schon angekündigt, noch zwei Schritte zu machen mit 0,5. Also sie hat es nicht direkt gesagt, aber das ist jetzt ein eindeutiger Marktkonsens. Mhm. Vielleicht wären es noch drei Schritte. Dann kommen wir hier dann langsam auf 5%. Ich meine, was verkraftet der Immobilienmarkt? Das muss man sich dann schon auch fragen. Also insofern ist die Situation im Moment ganz schwer zu bewerten, weil die FED, die dominant ist in der Welt, die hat sehr viel Handlungsfreiheit aufgrund des stabilen Arbeitsmarktes. Sie hat einen Druck, weil die Inflation nicht schnell genug zurückgeht. Aber es gibt auch Gründe, warum sie es nicht zu schnell nach oben treiben sollten mit den Zinsen. In Europa ist die Situation etwas anders. Wir haben sowieso eine nachgelagerte Inflation eben. Man braucht sie jetzt nur anschauen, die ganzen Streiks, die wir haben, also in Frankreich und in Deutschland, mit den Lohnforderungen von 10-15%. Also da kommen wir sowieso nicht drum rum, dass wir da noch einen gewissen Schub bekommen.
Davor warnt Ottmar Issing zum Beispiel auch, Mitarchitekt des Euro, der warnt vor neuen Inflationsschock sogar. Vor allem, wie du es gerade beschrieben hast, wegen eben der Lohnerhöhungen.
Ja, und gut, und deswegen, also was, ohne jetzt eine Prognose zu machen, die aktuellen Daten sagen, dass die Amerikaner nicht nochmal so aufs Gas treten werden wie bisher. Das würde auch der Häusermarkt wahrscheinlich nicht verkraften. Aber sie werden nicht mehr so viele Entspannungssignale geben, wie sie es letztes Jahr, noch Ende letzten Jahres gegeben haben, weil sie sich nicht sicher sein können, dass die Inflation jetzt so sinkt, wie sie das möchten. Und in Europa, da werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit also noch 2 bis 3 Zinsschritte sehen. Und da muss man auch sehen, wie der Markt damit umgeht. Und da muss man auch sehen, ob welche Inflation wir dann haben.
Müssen wir uns vielleicht mal eine Sache eingestehen, dass man die Inflation nicht so wirklich prognostizieren kann. Jetzt haben wir zum Beispiel mit China der Öffnung noch einen Faktor, wo auch viele fürchten, dass die Nachfrage, wenn die da jetzt wieder richtig in Schwung kommt, die konnten ja 2022 wenig konsumieren, da wurde viel gespart. Wenn das jetzt quasi auch noch auf die Weltmärkte trifft, dass das auch nochmal inflationsfördernd sein könnte. Du hast vorher gesagt, ja, da hast du dich auch etwas geirrt. Also ist jetzt so eine Inflation zu prognostizieren auf 3, 6, 9, 12 Monate, ist das fast unmöglich?
Eigentlich kann man die Inflation schon vorhersagen, weil die fällt nicht vom Himmel. Mhm. Ja? Also man muss sich mal überlegen, in den normalen Zeiten, da hatten wir ein Inflationsziel von 2% und dann hat man halt 1,8% prognostiziert und dann wurden es 1,6 und oder es waren mal 2,2. Also in diesen Detailgrößen kann man das nicht prognostizieren. Gibt es gute Modelle, wird ja auch schon lange dran geforscht. So, aber ob ich 4 oder 8% Inflation habe in einem Jahr, das kann ich eigentlich schon an den heutigen ökonomischen Daten ablesen und an den Forderungen ablesen, die in verschiedenen Segmenten auftreten und am Handel und so weiter. Da gibt es eigentlich schon sehr, sehr gute Kennzahlen. Und da hat auch nach wie vor, spricht viel dafür, dass die Inflation schon deutlich zurückkommt. Deswegen haben wir auch so eine stark inverse Zinskurve. Aber jetzt sage ich mal, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ist das 3 Monate früher oder in 6 Monaten oder 9 Monaten. Also es kann sich schon zeitlich dann noch verzögern, was ökonomisch dann wieder eine große Relevanz hat.
Wenn wir jetzt mal ein negatives Szenario aufmachen, das glaube ich fürchten viele, es gibt jetzt auch schon Stimmen, die sagen, ja, also am US-Häusermarkt, da ist die Rezession schon da. Da gibt es interessante Insights von Hedgefondsmanager angeblich. Die sagen, also die Rezession ist da am Häusermarkt und da hängt natürlich viel hinten dran. Also wenn das quasi auf die Realwirtschaft dann mit durchschlägt, quasi keine Nachfrage mehr, dann macht es irgendwann Batsch und wir fallen hinten runter. Weil wir jetzt natürlich auf die Zahlen schauen, aber das ist ja rückwärtsgewandt. Also fürchtest du, dass irgendwann einfach mal dieser Kipppunkt kommt, vor allem wenn jetzt die Zinsen noch weiter steigen? Du hast es selber gerade gesagt, irgendwann könnte es zu viel werden. Also ist diese Gefahr nicht real, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo es dann auf einmal ganz schnell geht?
Ja, es wäre schon sehr überraschend, wenn es passiert, weil die verantwortlichen Personen haben ja genau das im Blick und haben ihre Steuerungsmechanismen auch so ausgelegt, dass das eben gerade nicht aus dem Ruder läuft. Jetzt kann immer noch alles Mögliche passieren, aber es wäre schon überraschend.
Die Verantwortlichen haben uns aber auch lange erzählt, dass die Inflation nur vorübergehend wäre. Und haben vielleicht zu spät angefangen.
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Okay.
Zum Beispiel die britische Nationalbank hat viel früher angefangen als die EZB und haben es trotzdem nicht besser oder nicht schlechter im Griff. Also der Inflationsschub, der kam schon durch Schocks am Markt, die halt entstanden sind, auch durch die nicht funktionierenden Handelswege im Zuge der Lockdowns und auch diese verlängerten Lockdowns, die wir dann noch in China hatten. Und dann natürlich der Ukraine-Krieg und so. Also es kam jetzt schon Schocks. Okay, die können mal kurzfristig dazu führen, dass so eine Inflation nach oben schießt. Die Frage ist, wie geht dann eine Gesellschaft damit um und wie robust kann sie dann da agieren? Und eine gute Zentralbank, die macht aus der Not eine Tugend, bringt sich wieder in eine starke Position. Eine gute Politik macht auch aus der Not eine Tugend und bringt jetzt Gesetzesentwürfe durch, die normalerweise international nicht möglich wären. Zum Beispiel der Inflation Reduction Act der USA. Das ist ja ein reiner Protektionismusakt für die heimische Wirtschaft. Das würde man in normalen Marktphasen nicht durchbringen international, aber jetzt kann man es als Sondermaßnahme verkaufen und alles geht durch. Und so kann man die Situation halt gut oder schlecht für die heimische Wirtschaft spielen. Und die USA sind da sehr professionell unterwegs und da spielt es jetzt auch keine große Rolle, dass sie vielleicht einen Zinsschritt mehr machen müssen als ursprünglich angedacht.
Mit was rechnest du denn jetzt? Also der Markt spielt ja, wenn man auf dieses Fed-Watch-Tool, auf das berühmte schaut, jetzt schon für den Juli gibt es schon hier eine Wahrscheinlichkeit von 37%, gerade dass wir Richtung 6% marschieren. Also jetzt haben wir ja lange mal diskutiert, ja, reißen wir die 5, jetzt diskutieren wir über die 6. Glaubst du, die werden fallen oder eher nicht?
Ja, die Zahlen sind gut. Also es kann sein. Die Konsensschätzung ist nicht bei 6, aber ob wir bei 5,5 oder bei 6 liegen, das ist beides sehr, sehr hoch. Aber der Markt ist halt auch wirklich robust. Ja, das muss man schon sagen. Jenseits, also auch die Häuserpreise halten sich vernünftig, auch wenn es Indikatoren gibt, dass es keine Neubauten mehr gibt und auch der Umsatz eingebrochen ist, das ist alles in Ordnung, aber es ist insgesamt relativ robust. Also gerade die Arbeitsmarktsituation ist halt sensationell in den USA und die Wirtschaft insgesamt. Auch dieses Konjunkturprogramm mit diesem Inflation Reduction Act, das ist ja gar nicht zu unterschätzen. Und das greift relativ schnell. Das ist halt eine ganz andere Situation als jetzt bei uns in Europa. Bei uns, wir haben halt, bei uns drohen jetzt 4%, vielleicht 4,5%. Aber lass es 4% werden. Das ist halt ein echter Stresstest. Das ist für Europa ein echter Stresstest. Wir haben keine blendende, laufende Wirtschaft. Wir haben keine exzellent aufgestellte Arbeitsmarktsituation, europaweit gesehen. Wir haben auch in Europa das Problem sehr heterogener Inflationszahlen. Also in einigen osteuropäischen Ländern sind die relativ stabil bei 20%. Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Dann haben wir die unterschiedlichen Interessen in Europa. Dann haben wir das Problem, dass der amerikanische Markt sehr gut reagieren konnte, weil eben insbesondere steuerrechtliche Aspekte angegangen wurden, um die Konjunktur jetzt in eine gewisse Richtung zu lenken. Und dann hat Europa sich beschwert und dann haben die Amerikaner gesagt, ja, macht das halt auch. Aber Europa kann das nicht, weil Steuerrecht ist Ländersache. Also da kann es kein homogenes Vorgehen geben. Und jetzt macht wieder jeder, was er will und Kraut und drüben. Und also man kann, es ist wie so oft, ja. Wir haben jetzt einfach wieder eine unklare Situation, wir haben eine Krisensituation und da hängt viel von der Wirtschaftspolitik ab, wie die dann gelenkt wird. Und das machen einige Länder gut und andere machen es nicht so gut.
Wir kommen gleich noch zum GPO, ob du da was geändert hast. Das klingt jetzt eher vorsichtig bei Europa sein. Jetzt haben wir vor ein paar Monaten noch gesagt, ja, ob die USA jetzt wieder unbedingt so weitermarschieren wie die letzten Jahre, wo sie ja schon viel dominiert haben. Sieht jetzt doch eher wieder besser aus für die Amerikaner. Das alte Lied, Europa doch mit Vorsicht zu genießen.
Nein, die Europa, so kann man das immer nicht sagen, weil die europäischen Werte sind halt auch extrem niedrig bewertet.
Also
man hat attraktiv. Man hat das gesehen. Also für die deutsche Wirtschaft, für den DAX hat es ja schon ausgereicht, dass hier nicht die Lichter ausgehen und der ist jetzt um 30% nach oben gesprungen. Also bei uns sind die Erwartungen und Erwartungshaltungen auch wahnsinnig gering. Jetzt hat gerade wieder BMW Rekordgewinne ausgewiesen und so weiter. Insgesamt läuft die Wirtschaft ja schon auch hier gut. Man muss sich halt nur langfristig hier schon Gedanken machen, wie wir das politisch weiter treiben. Also zum Beispiel jetzt eben die neue Initiative bezogen auf CO2-Neutralität des Gebäudesektors hier in Deutschland.
Heizungen und Co.
Heizungen und Co. Das sind halt alles Luftschlösser, die gebaut werden, die am Ende niemanden nützen, weil die ja dann auch jede Form der Investorentätigkeit stoppen, weil jeder denkt sich, okay, ja, da mache ich erstmal gar nichts. Also so wie es jetzt da vorgeschlagen wird, wissen wir alle, geht's nicht. Aber keiner weiß, wie es dann gemacht wird und dann macht man halt erstmal gar nichts. Und das sieht man an ganz vielen Stellen in Europa, vor allem in Deutschland. Aber wie gesagt, dafür sind die Aktien auch sehr billig. Nee, ich glaube, die konkreteste Handlungsempfehlung, die man jetzt abgeben kann, ist folgende. Und sagen wir so, wir haben jetzt eine relativ lange Seitwärtsbewegung am Aktienmarkt. Wenn ich das mal so abstrakt sage, okay, es ging zwar stark bergab 2022 phasenweise, aber dann hat sich irgendwann gefangen und jetzt geht's halt rauf und runter und rauf und runter und so. Das sieht jetzt für den aktienlastigen Investor so ein bisschen unbefriedigend aus. Weil man hat weder besondere Kaufchancen, weil es pendelt halt so dahin, noch macht es irgendwie Spaß hinzuschauen, ja. Aber da bitte ich auch einfach um ein bisschen Geduld. Ich meine, das ist die Weltwirtschaft, in die man investiert, wenn man weltweit am Aktienmarkt investiert und die Weltwirtschaft arbeitet jeden Tag weiter. Das sieht man jetzt zwar nicht, weil es so dahin pendelt, aber da werden jeden Tag Gewinne erwirtschaftet. Oder anders formuliert, wenn ich am Aktienmarkt so eine Seitwärtsbewegung habe, dann werden die Aktien jeden Tag billiger. Die werden insbesondere deswegen jeden Tag billiger und sind auch im letzten Jahr jeden Tag überproportional billiger geworden, weil ich habe ja hier eigentlich einen inflationsindexierten Korb. Weil der Aktienmarkt insgesamt produziert ja gerade den Warenkorb, der die Inflation bestimmt. Sodass eigentlich ich als Kursverlust auch noch die Inflation mit reinrechnen muss, weil ich ja eigentlich einen inflationsindexierten Korb habe, einen Warenkorb. Also die Aktien sind deutlich billiger geworden 2022 und jetzt mit der Seitwärtsbewegung sind sie auch nochmal billiger geworden. Und wenn man längerfristig am Aktienmarkt investiert ist, kann man völlig entspannt so Seitwärtsbewegungen auch mal beobachten. Interessanter dann der Anleihenmarkt. Da waren wir ein bisschen vorschnell, wir haben nicht aufgerufen, jetzt die Zinsen zu nutzen, aber wir haben ja auch jetzt schon dann dieses Jahr am Anfang die ein oder andere Sendung gemacht, wie attraktiv Anleihen inzwischen sein können und was für Opportunitäten es da gibt, wenn ich da als Investor reingehe. Und da würden wir jetzt, sage ich mal, zurückrudern. Das war zu früh und es ist auch immer noch zu früh, weil die Zinserhöhungen kommen.
Und was bedeutet das dann konkret? Also die Zinserhöhungen kommen, was heißt das dann zu früh? Weil vielleicht nur kurz zur Erklärung, weil der eine oder andere, der vielleicht im Anleihen-Game nicht im Spiel nicht so tief drin ist, fragt sich vielleicht, warum zu früh?
Ja, zeigen wir vielleicht noch die Folie mit der Zinskurve. Mhm. Also was ist passiert? Mhm. Ich habe jetzt blau, das ist die aktuelle Zinskurve. Also Zinsstrukturkurve heißt, ich sehe unten auf der waagrechten Ebene die Jahre, wie lange ich investiere. Und auf der senkrechten Achse sehe ich dann den Zins, den ich bekomme, jetzt in diesem Fall für ausfallsichere Staatsanleihen im Euroraum. Und dann sehe ich jetzt zum Beispiel eine inverse Zinskurve, die blaue. Ich bekomme bei einem Jahr etwas über 3% Verzinsung und das fällt dann auf unter 3%, wenn ich längerfristig investiere. Das nennt man invers. Normalerweise kriege ich einen umso höheren Zinskupon, umso länger ich mich binde mit dem Zins. Die rote Linie ist die, die wir hatten, als wir uns, glaube ich, das letzte Mal unterhalten haben über den Anleihenmarkt. Das war im Januar. Und dann sieht man eben, wir sind jetzt nochmal ein Stück nach oben gewandert. Das ist halt eindeutig die Erwartungshaltung, okay, es kommen noch Zinserhöhungen. Mhm. Ja? Und sozusagen die Verschlechterung der Inflationssituation auch. Den Sprung, den wir jetzt da gemacht haben, vom Januar zum März, um den mal ins Verhältnis zu setzen, habe ich noch in grün die Linie von plus nochmal ein Jahr vorher, also Januar 2022, die grüne Linie, da waren wir halt durchgängig im negativen Zinsbereich. Wir hatten zwar keine inverse Zinskurve, insofern war es normal, aber wir waren durchgängig im negativen Bereich. Und wenn man sich das anschaut von grün zu rot, das ist halt eine Revolution. Und das hat auch zu diesen unglaublichen Blutbädern in den Anleihenportfolios geführt. Und da wäre die Erwartungshaltung gewesen, das ist jetzt vorbei, aber es ist eben nicht vorbei, sondern es ist noch weitergegangen, auch wenn es nicht in dieser Dynamik weitergeht. Und es spricht alles dafür, dass es nochmal ein Stück nach oben geht, auch wenn es nicht mehr diese Dynamik hat, natürlich von vorher. Ja, was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass ja es ist ja eingepreist sozusagen die Erwartung und dann die Unsicherheit bezogen auf die weitere Inflation und damit auf die weitere Zinsentwicklung. Und da ist es jetzt einfach noch zu früh, große Positionen im Anleihenmarkt, in den Anleihenmarkt zu allokieren, weil die Unsicherheit sehr groß ist und besser wird es auf jeden Fall nicht. Also klar, die zwei Zinserhöhungen, die sicher kommen bei der EZB, die sind schon eingepreist, aber wahrscheinlich werden es auch 3 oder 4. Und da kann man einfach noch abwarten, da verliert man nichts.
Okay, also dann in diesem Fall eine gewisse Timing-Frage, also dann besser warten, bis ein Ende in Sicht ist oder... Wie geht man davor, dass man nicht zu lange wartet?
Der Anleihenmarkt funktioniert vollkommen anders als der Aktienmarkt. Mhm. Also beim Aktienmarkt macht Timing keinen Sinn, sagt man immer. Und beim breit gestreuten Portfolio stimmt es letztendlich auch. Ja. Ich kann gewisse Effekte nutzen, wie zum Beispiel Krisen. Aber grundsätzlich ist es so, die beste Zeit zum Investieren ist immer jetzt, weil über die Zeit habe ich halt die Unternehmensgewinne, die sehr hoch sind und so weiter. Und die Zukunft ist eh unsicher. Der Anleihenmarkt funktioniert ja ganz anders. Weil die Zukunft ist überhaupt nicht unsicher. Ich kaufe jetzt eine 5-jährige Anleihe und ich weiß genau, welchen Zins ich bekomme. Ich weiß genau, dass ich sie zu 100 zurückbekomme. Punkt. Ich kann nur verlieren. Also ich kann nur verlieren, falls der Schuldner insolvent wird.
Falls er nicht zahlt.
Falls er nicht zahlt. Ja. Aber ich kann nichts gewinnen. Mhm. Es gibt nicht diese, man kann keinen Börsenbrief machen. Ja, ich habe die Idee und das wird toll. Und es gibt halt keinen Upside. Es gibt nur einen Downside. Ja. Das heißt, ich kann relativ klar sagen, wann Anleihen jetzt zum Geldparken Sinn machen und wann nicht und welche Laufzeiten im Moment attraktiv sind und welche nicht. Und dann kann ich das so noch spiegeln, vielleicht mit einer Inflationserwartung. Aber ich habe jetzt keine großen Überraschungen. Deswegen wird der viel rationaler gemacht, der Markt. Ist auch viel illiquider, interessanterweise. Es gibt ja viel mehr Anleihen als Aktien, aber die einzelne Anleihe an sich ist ausgesprochen illiquide. Und da kann man schon sagen, wann jetzt für welche Laufzeiten vernünftige Coupons geboten werden. Und da hatten wir jetzt halt jahrelang katastrophale Situationen, wo es einfach nicht attraktiv war. Und wir kommen in den Bereich, wo es wieder sehr attraktiv werden wird. Das zeichnet sich ab, aber da sind wir noch nicht.
Zurückrudern, hast du gerade gesagt, also hast du was geändert? Hast du quasi jetzt wieder was abgestoßen oder wie können wir uns das vorstellen?
Also wir haben das Glück, wenn man so will, schauen wir uns mal das Global Portfolio an, wo wir stehen. Fangen wir an mit diesem Jahr. Also da sieht man, dieses Jahr ist ja jetzt nicht so schlecht gelaufen, es war positiv. Gut, das war jetzt auch keine Überraschung. Die Kursgewinne kommen ausschließlich vom Aktienmarkt, nicht vom Anleihenmarkt. Wir sind nach wie vor im Krisenmodus, 90% weltweit in Aktien gestreut investiert, 10% Sicherheitsreserve in Anleihen, Schwerpunkt Schweizer Franken. Und die Gewinne, die jetzt da dieses Jahr entstanden sind, auch relativ mit wenig Volatilität, die kamen aus dem Aktienmarkt. So, jetzt ist es so, jetzt kommt ja irgendwann, kommen wir aus dem Krisenmodus wieder raus. Also wenn die Aktienmärkte jetzt nochmal 10% gewinnen oder 8, 12, muss man sehen, dann sind wir wieder auf einem normalen Bewertungsniveau und dann können wir die Anleihenquote wieder erhöhen und dann wird es natürlich interessant und im Idealfall ist es dann, geht es Hand in Hand damit, dass der Anleihenmarkt auch wieder besonders interessant ist. Was wir jetzt gemacht haben dieses Jahr ist, wir haben jetzt zum ersten Mal seit über 2 Jahren wieder eine festverzinsliche Anleihe, Euro-Anleihe gekauft. Und das war aber das Langweiligste, was es gibt. Eine deutsche Bundesanleihe mit 9 Monate Restlaufzeit und 3,1% Verzinsung. Also 9 Monate Restlaufzeit, das ist praktisch, da habe ich kein Zinsänderungsrisiko, die hüpft mir dann einfach raus wieder. Und dass wir wirklich, wirklich da sozusagen ins Zinsrisiko gehen, dafür ist die Zeit einfach zu früh.
Also da erstmal abwarten. Jetzt hast du gesagt, wenn die Aktienmärkte dann 8-10% steigen, das klang jetzt schon so, als würdest du damit rechnen. Die Frage ist, sie können ja auch fallen. Du hast gesagt, noch im Krisenmodus. Ist das momentan schwierig? Weil irgendwie, wie schätzt du das ein? Also die Stimmung ist ja eigentlich nicht richtig gut. Also wenn man jetzt mal schaut auf die Umfragen, da sind die Leute eher bearish. Gut, jetzt haben wir zuletzt ja auch eine Aufholjagd gesehen. Es gibt gefühlt überall nur Probleme. Auch die Fondsmanager sagen zu 2/3 bei dieser berühmten Umfrage der Bank of America, zu 2/3, es ist eine Bärenmarkt-Rallye, kein neuer Bullenmarkt. Wie fühlst du dich gerade? Also es ist ja eigentlich gefühlt jetzt gerade eine Rallye, die wir hinter uns haben. Auf der anderen Seite stehen wir irgendwie mit beiden Beinen in der Krise. Also das ist schon irgendwie ein komisches Konstrukt, oder?
Das Einzige, was zählt, ist die Entwicklung der Unternehmensgewinne. Mhm. Ja, der Rest ist Firlefanz. Ja, da kann man darüber schreiben und darüber schreiben. Ich bin auch schlecht gelaunt, das nützt ja nichts. BMW hat wieder sensationelle Zahlen veröffentlicht. Also aus einer nationalen Perspektive stehen wir vor dramatischen Umbrüchen oder einer dramatischen Unsicherheit. Aber aus einer überregionalen Perspektive würde ich sagen, ist die größte Unsicherheit im Moment der chinesische Markt. Mhm. Viele Investoren, also gerade viele Privatanleger, haben sich ja sehr stark positioniert in Schwellenländern und damit auch sehr stark in China. Das kann man vielleicht hinterfragen, ob das auf Dauer noch der Zeit entspricht, wenn sich China tatsächlich zunehmend ablöst vom Weltmarkt und es da zu Konflikten kommt. Aber die Weltwirtschaft insgesamt, insbesondere die amerikanische Wirtschaft, die läuft halt schon sehr, sehr gut. Das lässt sich nicht anders sagen. Und auch in der Schweiz oder in anderen Märkten, es läuft alles sehr, sehr gut. Also wir dürfen jetzt nicht die deutsche Brille dazu sehr für die Weltbrille halten.
Wenn man es mal positiv formuliert, wenn wir langsam Richtung Ende kommen, was soll eigentlich diesen Markt noch umhauen? Also zuletzt ist eigentlich alles schiefgelaufen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben gefühlt überall Krisen, auch wenn es vielleicht so ein bisschen natürlich die deutsche Perspektive ist, aber es läuft vieles nicht ganz so rund. Jetzt kommt auch die Inflation wieder zurück, die Zinsen steigen höher als erwartet. Also es läuft nicht so richtig rund. Trotzdem, diesen Markt haut's nicht um. Also das ist, glaube ich, eine Frage, die sich manche wirklich stellen. Ja, was soll diesen Markt umhauen?
Naja, den Markt haut es deswegen nicht um, weil die Unternehmen halt sehr gut arbeiten. Mhm. Also die Unternehmen haben extrem gut diese Niedrigzinsphase genutzt, um sich Liquiditätspolster zu verschaffen. Es gibt nach wie vor eine Digitalisierungsdividende. Also nach wie vor haben wir hohe Effizienzgewinne der Produktion, nicht nur in Plattformökonomie, sondern die gesamte Industrie ist da stark im Kommen. Und die Wirtschaft entwickelt sich einfach sehr gut. Ja? Und die Unternehmen entwickeln sich sehr gut, auch der deutsche Mittelstand. Klar, es gibt Branchen, die sind gerade im Umbruch. Und Umbruch heißt immer, man weiß dann nicht, wer übrig bleibt. Aber der übrig bleibt, in der Regel ist dann auch wieder fitter, als es vorher war. Also um die Weltwirtschaft mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Und da braucht man sich jetzt auch keine Sorgen machen, weil der Treiber der Unternehmensgewinne ist, dass die Unternehmen kompetitiv arbeiten und eine hohe Innovationskraft da ist und auch der Wille zur Veränderung da ist. Und da haben wir ganz normale Märkte. Und dann die andere Seite ist das Konsumentenverhalten. Eine wachsende Konsumentenschicht, auch in den Schwellenländern, auch in Südostasien, auch in Afrika, die zunehmend Güter nachfragen. Auch das ist ungebrochen. Insofern der eigentliche Motor läuft.
Gibt es dann einen Faktor, wo du jetzt sagst, da schaue ich drauf, ist es der Immobilienmarkt, auf den man im Auge behalten muss? Oder gibt es was, wo du sagst, ja, da Das macht mich ein bisschen nervös. Weltwirtschaft gut, aber wenn da ein kleines Feuerchen entsteht, dann könnte es lichterloh brennen.
Das ist tatsächlich der Immobilienmarkt. Mhm. Das kann man auf jeden Fall sagen. Da ist halt wahnsinnig viel Geld gebunden und da ist auch wahnsinnig viel Geld mit Kredithebel gebunden, sodass Wirtschaften da sehr sensibel darauf reagieren. Da schauen jetzt alle drauf, auch die Zentralbanken, aber da kann man sich auch schon verschätzen. Mhm. Also der Immobilienmarkt, den muss man genau im Auge behalten und auch China. Also
du traust China nicht so recht, merke ich.
Naja, wenn man sich mal die ganzen Geschichten anschaut, die dazu geführt haben, dass man gesagt hat, man macht so ein Weltportfolio und muss stark in die Schwellenländer mit reingehen. Das ging ja bis zu Geschichten mit BIP-Gewichtung, wo man dann ein Drittel in Schwellenländern investiert ist. Diese ganze Story, die das getragen hat, man muss sich schon kritisch fragen, ob die noch existiert. Und wenn die nicht mehr existiert, wie bewerte ich dann Unternehmensgewinne in China, wenn ich mir sozusagen ein Weltportfolio zusammenbaue und mich frage, welche Gewichtung in China soll ich da eingehen?
Du bist aber nicht an dem Punkt, wo du sagst, vielleicht sollte man da gar nicht mehr investieren. Also so weit geht's nicht.
Nein, auf keinen Fall, weil erstens, ein bisschen planbar ist ja das schon alles. Also China wird jetzt morgen nicht Taiwan überfallen, sondern die haben ja klare Ziele, die geben sie vor. Bis zum Jahre 2049 wollen sie mit ihrem Militär auf Augenhöhe mit den USA sein. Das sind noch ein paar Tage hin. Und jetzt haben sie trotzdem ihre Militärausgaben erhöht und so weiter. Der amerikanische Geheimdienst spricht davon, dass gegebenenfalls ab 2027 könnte es in Frage kommen, dass die Taiwan überfallen. Also wir sprechen jetzt nicht von morgen, von irgendwas, was vom Himmel fällt. Aber ich finde, man muss das als Investor schon sehr gut im Auge behalten und muss sich frühzeitig überlegen, ob man seine Strategie da anpassen muss. Und das überlegen wir uns natürlich auch.
Also kommen wir zum Fazit für heute. Du hast dich geirrt, aber?
Naja, geirrt klingt so hart. Es kamen neue Daten, würde ich es mal freundlich formulieren. Es kamen neue Daten. Nee, also der Optimismus, dass jetzt schon die Zeit reif ist, in Zinspapiere zu gehen, man jetzt schon wieder attraktiv Geld parken kann oder kurzfristig anlegen kann, der Optimismus ist so ein bisschen verflogen. Da würde ich sagen, muss man einfach noch Geduld haben. Ist aber kein Problem, weil man hat erst 10 Jahre Geduld haben müssen. Da kommt es auf ein paar Monate auch nicht drauf an. Der Aktienmarkt ist, wie er ist. Und trotz der ganzen schlechten Stimmung hat sich der jetzt auch gar nicht so schlecht entwickelt dieses Jahr, vor allem der DAX. Und da spricht auch nicht viel dagegen, dass der auch nochmal nach oben springen kann, relativ schnell, weil die Unternehmensgewinne würden es eigentlich hergeben.
Und du hast es vorher gerade schon schön beschrieben, die Realität muss eigentlich nur besser sein als, ja, der von einigen angenommene Weltuntergang. Also da hat dann quasi eine mittelmäßige Realität, kann dann eine schlechte Erwartung schon schlagen.
Ja, aber die Unternehmen brauchen Planbarkeit. Brauchen Planbarkeit. Und wenn ich mir jetzt ein deutsches Unternehmen anschaue im Binnenmarkt, wie soll das überhaupt noch etwas planen bei der völlig offenen Wirtschaftspolitik und Energiepolitik, die wir haben? Und bei einem international aufgestellten Unternehmen, wie soll das planen mit seinen Investitionsvorhaben in China und in der ganzen Art, wie halt sozusagen internationale Zielstellungen erreicht werden sollen in den Bilanzen. Also im Moment, wir haben halt eine hohe Planungsunsicherheit, würde ich sagen, und das bremst vielleicht noch zusätzlich.
Ich sehe schon, wir müssen noch eine Sondersendung bald zur deutschen Politik machen. Ich merke, du hast gerade vorhin gesagt, du bist auch schlecht drauf. Ja. Ich habe das verstanden, bezogen auf die deutsche Politik. Vielleicht müssen wir dann nochmal uns eine Therapiestunde machen, weil ich glaube, wir sind alle nicht so wirklich überglücklich. Andreas, herzlichen Dank dir.
Ja, danke.
Und danke euch. Ja, wenn ihr die Sondersendung oder natürlich Andreas generell wieder sehen wollt, dann gerne Daumen nach oben. Und ich glaube, wir haben ordentlich Stoff geliefert zum Kommentieren. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mike Rowe here with a radical idea. If you want to see more companies make more things in this country, buy more things from more companies who make things in this country. I refer in this case to the incredible t-shirts, sweatshirts, blue jeans, and more made by my friends at American Giant. Everything American Giant makes is made in the United States. And right now, you can take 20% off your first order at American-Giant.com/Mike. That's American-Giant.com/Mike.